Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend und begrüße Sie zur heutigen Vorlesung der ersten im neuen Jahr. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute zum neuen Jahr, was wir mit gesehen haben. Es wird sich ein gutes Jahr, da wir vorhaben, die Medienphilosophie-Vorlesung prominent besetzt weiterzuführen im Sommersemester. Wir arbeiten gerade daran. Für heute Abend ist es mir eine besondere Freude, den Kollegen Friedrich Balke vorzustellen. Das wird ein sehr interessanter Vortrag. Er hat einige Berechnungen schon vorbereitet, wie Sie sehen. Ich würde es ihm zutrauen, dass er beginnt zu rechnen hier. Allerdings kommt Friedrich Balke ja eher so von der Literatur. Er hat, jetzt kommen die Daten und es sind so viele, die man hier zusammentragen kann. Ich versuche mich kurz zu fassen. In Bochum studiert im Bereich Philosophie, Germanistik. Hat sich dann im Jahr 2006 habilitiert in Potsdam für, wenn ich es richtig ist, Philosophie und Kulturwissenschaften, eine doch ungewöhnliche Kombination, die nicht überall so zugelassen wird. Dann wurde er an der Fakultät Medien der Bauhaus-Universität 2007 Professor für Geschichte und Theorie künstlicher Welten, wo meine Kollegen auf der Gestaltung immer sagen, was lassen die sich immer einfallen bei den Medien? Geschichte und Theorie künstlicher Welten. Wie setzen die das durch im Senat? Gut, er ist aber auch seit 2008 Leiter des Graduiertenkollegs Mediale Historiografien. Das, wenn ich informiert bin, ob das 2013 läuft. Und im laufenden Studienjahr Senior Fellow am IKKM. Jetzt kommen die Publikationen und das wäre wieder eine lange Liste. Ich beschränke mich auf einige Angaben, das können Sie auf seiner Website, die ich Sie einlade zu besuchen, ja auch genauer nachlesen. Ästhetische Regime um 1800 hat er herausgegeben, gemeinsam mit Leander Scholz und Harun Maye beim Fink Verlag 2008. Ein großes Buch, zuerst ein Hardcover, 2007 glaube ich, und dann 2009 nochmal aufgelegt als Softcover, Figuren der Souveränität. Ist es richtig, dass das die Habilitation ist? Dann Philosophie und Nicht-Philosophie, Gilles Deleuze, herausgegeben mit Marc Röll 2011. Und ganz aktuell mit Maria Muhle, das Buch Die Wiederkehr der Dinge. Das im Dezember, höre ich gerade, druckfrisch geliefert worden ist. Ich empfehle Ihnen, sich dieser Lektüre auch zu widmen. Und Friedrich Balke wird heute sprechen über die spannende Frage, ob man ohne Körper denken kann, zum Verhältnis von Maschine und Organismus in der Medienphilosophie. Bitte, Friedrich.
Ja, vielen Dank, Frank, für die Einführung. Auch von meiner Seite alle Wünsche, alle nur möglichen, für das gerade angebrochene neue Jahr. Ich will ohne große Vorrede zum Thema kommen, aber doch ganz kurz neben dem Inhaltsverzeichnis, neben der Überschrift des Vortrags auch kurz Ihnen die vier Abschnitte, in die ich das Ganze gegliedert habe, präsentieren. Wir werden dann eben der Reihe nach von 1 bis 4 diese Punkte abarbeiten. Es soll eigentlich um einen roten Faden gehen, den ich aufnehmen möchte, der in einigen Vorträgen, die hier im Rahmen der Vorlesung gehalten worden sind, schon eine Rolle spielte. Das Thema, ob man ohne Körper denken kann, wird im Ausgang von bestimmten Überlegungen, die mit dem Namen Descartes, René Descartes verbunden sind, entfaltet. Der Name fiel ein paar Mal, aber die Kollegen haben sich eher so rhapsodisch darauf bezogen. Ich dachte, ich mache das vielleicht mal ein bisschen genauer, arbeite vielleicht auch ein bisschen was nach, was unter Umständen für den einen oder anderen, der philosophisch nicht so zu Hause ist, eine gewisse Herausforderung auch dargestellt hat. Und ich möchte dieses kartesianische Modell der Körperausschaltung, wie ich das genannt habe, mit erklären, was das ist, und möchte dann zeigen, wie das von einem Philosophen des 20. Jahrhunderts, Jean-François Lyotard, der auch hier eigentlich in Weimar ganz gut eingeführt ist, im Kursbuch mit Texten vertreten ist, dieses Modell aufgegriffen und sozusagen in Form eines Gedankenexperiments radikalisiert wird. Und die Punkte 3 und 4, die dann anschließen sollen, im Grunde dieses Modell der Körperausschaltung, ich will nicht sagen überwinden, aber doch Alternativen zu ihm kurz andeuten. Auch da wird ein Philosoph, ein klassischer Philosoph, ein Autor, der aber auch interessanterweise in der Medienphilosophie immer wieder eine Rolle spielt, nämlich Spinoza, hier einen kurzen Auftritt haben in Teil 3. Und in Teil 4 schließlich werde ich die ganze Frage des Körpers mit dem Begriff der Maschine in Verbindung bringen, der auch schon, wenn Sie sich an den Vortrag von Frau Däuber-Mankowski erinnern, eine wichtige Rolle gespielt hat, in Verbindung bringen. Automaton war ein Stichwort, das in der Vorlesung eine Rolle spielte. Gut, so viel als Vorbemerkung, damit starte ich. Descartes Körperausschaltung und die Entortung des Denkens. Ob man ohne Körper denken kann, die Frage scheint Anlass zu geben, am Verstand dessen, der sich stellt, ernsthaft zu zweifeln. Nur Philosophen können solche Fragen stellen. Ohne Körper zu sein, heißt doch nicht oder nicht länger zu existieren. Wer aber nicht existiert, wie sollte der noch denken können? Und doch möchte ich Sie einladen, für einen Moment Ihren gesunden Menschenverstand über Bord zu werfen oder an der Garderobe abzugeben und sich mit einer Frage zu beschäftigen, die in der Tat geeignet ist, einem Hören und Sehen vergehen zu lassen. Der große Philosoph Hegel hat mal gesagt, das wäre das Wesen der Philosophie, hat er seinen auch Zuhörern im Vorlesungssaal 1818, glaube ich, war es gesagt. Alles philosophische Denken liefe darauf hinaus, dass einem die Sinne schwinden. Also glauben wir das mal. Für René Descartes, von dem bereits, wie gesagt, verschiedentlich hier die Rede war, kann die Antwort auf diese Frage allerdings nur lauten, wir können nicht nur ohne Körper denken, wir müssen es sogar. Weil alles, was wir mit unseren fünf Sinnen auffassen, höchst zweifelhaft ist und damit unter einem unaufhebbaren Wahrheits- bzw. Gewissheitsvorbehalt steht. Einzig daran, dass ich es bin, der zweifelt, wenn ich an allem zweifle, was mich umgibt, einzig daran, dass ich es bin, der zweifelt, daran kann ich nicht zweifeln. Hier ist eine Täuschung selbst durch einen bösen Gott unmöglich. Alles, so Descartes, kann von mir getrennt werden, ohne dass ich diese Selbstgewissheit des Denkenden einbüße. Ich, das ist bei Descartes dieses Ego, das was auch Subjekt hier schon vielfach genannt wurde, dieses Ich ist eine Funktion, keine körperliche Figuration, kein Mensch, kein Gefüge aus Organen oder Gliedern, wie Descartes ausdrücklich sagt. Denn alle Körper können zum Beispiel durch thermische Operationen, also Feuer und Gewalteinwirkung, in ihrer Form, in ihrer Gestalt und in ihrer Größe so modifiziert werden, dass ich sie nicht mehr als dieselben Körper erkenne. Sie sind zerstörbar, anders gesagt. Auf seinen Körper kann sich also der Denkende nicht wirklich verlassen. Ob man ohne Körper denken kann, ist zugleich der Titel eines Vortrags, den der französische Philosoph Jean-François Lyotard 1988 gehalten hat und dessen Bedeutung darin besteht, uns mit einem Schlag die Modernität der kartesianischen Strategie vor Augen zu führen, die selbst durch den Eintritt unserer Kultur in die sogenannte Postmoderne nicht tangiert wird. Und für diese Postmoderne steht der Name Lyotard. Mein Thema ist aber heute nicht die Postmoderne, denn deren wichtigster Vertreter Lyotard war. Ich will aber doch darauf hinweisen, dass das Buch, 1982 erschienene Buch La Condition Postmoderne, deswegen weiterhin ein Schlüsseltext ist, weil er die Lage des Wissens in den höchst entwickelten Gesellschaften, wie es auch heißt, zum Thema hat und die Lage dieses Wissens als Effekt dessen analysiert, was Lyotard seine technologische Transformation nennt. Die technologische Transformation bestimmt sich genauer als die einer Informatisierung des Wissens und damit als die Durchsetzung einer neuen Performance des Wissens, die Lyotard beschreibt als eine starke Veräußerlichung des Wissens gegenüber dem Wissenden. Ich zitiere, das alte Prinzip, wonach der Wissenserwerb unauflösbar mit der Bildung des Geistes und selbst der Person verbunden ist, verfällt mehr und mehr. Kennt man diesen Tenor des Satzes. Ist diese Exteriorität des Wissens im Verhältnis zum Wissenden aber wirklich eine genuin postmoderne Erfahrung? Oder zeichnet sie sich nicht bereits in dem Moment ab, in dem Descartes das reine Denken auf die Funktion einer nur mehr operativen Basis aller möglichen Gedankeninhalte reduziert und damit auf seine Weise den Denkakt, also das Denken als Vollzug, als Operation, als Funktion, von allen möglichen Inhalten oder Gehalten grundsätzlich trennt. Also ist nicht schon mit dieser Unterscheidung von Denken und Denkinhalt dieser Prozess der Veräußerlichung des Wissens im Verhältnis zum Wissenden gewissermaßen vorweggenommen. Damit komme ich auf Lyotards Vortrag von 1988 zurück, von dem ich meine Titelformulierung geborgt habe. Der Text besteht aus einem Gedankenexperiment, aus dessen Kern sich die Übersetzung dieser kartesianischen Körperausschaltung, wie ich das jetzt nenne, in ein soziokulturelles Großprojekt identifizieren lässt. Das ist eigentlich meine These. Also der Zusammenhang dieser beiden Texte ist, dass das, was bei Descartes Spekulation ist, philosophisches Gedankenspiel, bei Lyotard in Form eines Gedankenexperiments aufgegriffen wird, dass die Gestalt einer Spekulation auch über ein soziokulturelles Großprojekt erfährt. Descartes Meditationen beginnen ja, also ein Text von 1641, da wo dieser Zweifelsgang exemplarisch vorgeführt wird, diese Meditationen beginnen ja mit nichts Geringerem als mit der Ankündigung einer Katastrophe. Vom Denkenden wird verlangt, dass er alles, was er bisher zu wissen glaubt, in Zweifel zieht und damit die Situation einer Tabula Rasa herstellt, von der aus die Welt und unser Wissen von ihr neu aufzubauen sei. Am Anfang dieser Meditation steht also ein Akt der Zerstörung, von dem man eigentlich vermuten würde, dass er einer Zerstörung unserer Handlungsfähigkeit gleichkommt. Denn auf welche Sicherheiten können wir uns noch verlassen, wenn wir mit diesem Zweifelsgebot wirklich ernst machen würden? Alles zu zerstören und danach neu aufzubauen, ist das Kalkül, das dieser Denkgeste zugrunde liegt. Der Psychoanalytiker Jacques Lacan hat in seinem Seminar über die Psychosen von 1955-56 darauf hingewiesen, dass die Gewissheit, um die es Descartes geht, zitiere, sicher die seltenste Sache für das normale Subjekt ist. Wir wollen sie eigentlich gar nicht, also diese Gewissheit, die Descartes anstrebt, wir jetzt als eine Leser oder als normale Subjekte, wir wollen die überhaupt gar nicht. Was das normale Subjekt gewöhnlich auszeichnet, sei zwar, so Lacan, eine gewisse Anzahl von Realitäten anzuerkennen, die höchst unbequem, ja bedrohlich sind, Tod und so, ne? Aber sie niemals vollständig ernst zu nehmen. Denn sie denken, wendet sich Lacan an seine Zuhörer, um es mit Paul Claudel, das ist ein französischer Schriftsteller, mit einem Untertitel eines Buches von Paul Claudel zu sagen, das Ärgste ist nicht immer sicher. Oder anders gesagt, so schlimm wird es am Ende schon nicht kommen. Sie halten sich also, sie als normales Subjekt, in einem mittleren Zustand, einem Grundzustand in dem Sinn, dass es sich um den Grund handelt, der in glücklicher Ungewissheit besteht und ihnen eine hinreichend entspannte Existenz ermöglicht. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Beschreibung also von dem Lebensgefühl, wie wir es uns ja, erhoffen, erwünschen, vielleicht auch tatsächlich die meiste Zeit in unserem Leben vorfinden. Genau davon, also von einem Leben in glücklicher Ungewissheit und existenzieller Entspanntheit, will Descartes aber nichts wissen. Und fast alle Philosophen sind da nicht so besonders scharf drauf, könnte man etwas erlaubt sagen, also auf diesen Zustand, weshalb er Descartes dem Denken die Katastrophe eines Zusammenbruchs sämtlicher seiner bisher gepflegten Meinungen und Überzeugungen über diese Realitäten zumutet. Allerdings stellt Descartes dieses Experiment gewissermaßen ohne Not an, zu einem selbstgewählten Zeitpunkt und in einsamer Zurückgezogenheit, sodass dem Leser seines Textes zwar ein Schauer über den Rücken laufen mag, dieser Leser aber zugleich weiß, dass es sich hierbei eben um ein Gedankenexperiment eines Philosophen ohne große Folgen handelt, ohne lebenspraktische Konsequenzen. Die kartesianische Körperausschaltung vollzieht sich im Medium des Denkens. Sie hat gewissermaßen von sich aus keinerlei soziologische Auswirkungen. Sie greift nicht in unser Altersleben ein, das sich vielmehr völlig unbehelligt durch derartige Spekulationen in seinen gewohnten Bahnen vollziehen kann. Alles nicht so schlimm. Könnte es aber nicht vielleicht auch ganz anders sein? Legt Descartes mit seiner idyllisch anmutenden Rahmung seines radikalen Zweifels vielleicht eine falsche Fährte, die nur darüber hinwegtäuscht, dass unsere Kultur, also die Kultur jetzt die aktuelle des 20. und 21. Jahrhunderts, die soziotechnische Kultur, wie man sie auch nennt, längst dabei ist, das Denken vielleicht nicht von jeder Art des körperlichen Bezugs, aber doch auf jeden Fall von der Zwangskopplung mit einem menschlichen Körper zu lösen. Seit Descartes, darin besteht sein Vermächtnis, gerade auch für Medienphilosophen, glaube ich, ist das nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Seit Descartes hat sich in unsere Köpfe ein Misstrauen gegen alle Versuche eingeschlichen, das Denken als ein exklusives Attribut des Menschen zu verstehen, als eine menschliche Eigenschaft, die auf keine Weise von ihrem natürlichen Träger zu trennen und auf andere Körper, Organismen, Apparate oder Maschinen auszudehnen oder zu übertragen ist. Der Mensch ist das Wesen, das den Logos hat, also die Vernunft oder den Verstand, definierte der Philosoph Aristoteles in bewundernswerter philosophischer Klarheit, lange vor Descartes. Mit Descartes tut sich ein Spalt in dieser Definition auf, in dem sich unsere wissenschaftlich-technische Zivilisation eingerichtet hat. Dieser Spalt bringt nicht nur die Ablösbarkeit des Denkens vom menschlichen Körper bzw. von bestimmten exklusiven Orten, an denen sich dieses Denken abspielen soll, hervor. Ich vermute, dass die wissenschaftliche Unruhe, die uns zwingt, über Medien nachzudenken, ohne jemals eine befriedigende Definition von ihnen geben zu können, auch davon war schon hier öfter die Rede, dass dieses Tun, also unser Tun, die Bedingung der Möglichkeit in diesem Spalt hat. In einer tiefen Verunsicherung darüber, wo Denken stattfindet, was sein natürliches Milieu ist, wer seine privilegierten Träger sind. Komme ich zu meinem zweiten Punkt. Die Radikalisierung der kartesianischen Körperausschaltung oder Lyotards technologische Wette. Lyotards Text, dem ich mich nun etwas ausführlicher zuwenden möchte, zerfällt in zwei große Teile, die jeweils mit er und sie überschrieben sind, womit bereits deutlich wird, dass die philosophische Frage, die entfaltet wird, sich zugleich im Rahmen einer Gender-Problematik vollzieht, auf die ich noch zurückkommen werde. Bereits jetzt gilt es aber zu berücksichtigen, dass nicht er, sondern sie bei Lyotard im Namen der Philosophie spricht. Der Philosoph ist eine Philosophin und wie sich erweisen wird, keineswegs kontingenterweise, weil der Körper, dessen Verzichtbarkeit für das Denken der Text Lyotards erörtert, im Falle von Menschen, aber auch anderen Lebewesen, bekanntlich nicht als solcher vorkommt, sondern entweder als ein männlich oder weiblich markierter. Das heißt aber auch, sie macht sich in dem Text Lyotards zur Anwältin des Körpers im Rahmen einer Problemstellung, die ja gerade danach fragt, ob man ohne Körper denken kann und damit auch, ob Denken sich außerhalb der Bahnen vollziehen kann, die durch eine gewisse Geschlechtszugehörigkeit vorgezeichnet ist, selbst wenn man diese Zugehörigkeit als den Effekt einer kulturellen Klassifikationstechnik begreift und der somit seit längerem ja schon alle naturale Konstanz ausgetrieben hat. Es wäre aber trotzdem zu einfach, die Konfrontation zwischen ihm und ihr als die zwischen Nichtphilosophen und Philosophen zu verstehen, wenn der Text sich auch alle Mühe gibt, genau dies zu suggerieren. Auch er ist ein Philosoph, der zwar vorgibt, keine besonders hohe Meinung von der typisch philosophischen Lust am ziellosen und ergebnisoffenen Fragen und der konsequenzenlosen Spekulation zu haben, der aber dennoch seine Antwort auf die Ausgangsfrage, also ob man ohne Körper denken kann, im Horizont der durch Descartes, gerade von mir beschriebenen, Gründungsszene des modernen Wissens formuliert. Er tut dies, indem er die Frage aus einer spekulativen Gründungsszene herauslöst und ihr einen ungeahnten praktischen, pragmatischen Wert zuschreibt, indem er sie als die Frage nach dem technischen Minimum des Denkens unter extrem unwirtlichen Lebensbedingungen reformuliert. Genauer, unter den Bedingungen eines Naturzustandes, der erstmals in der Geschichte der Philosophie diesen Namen verdient. Insofern diese Natur im Hinblick auf den Menschen und auf das Leben überhaupt ein Höchstmaß an Feindseligkeit offenbart. Der Philosoph, ein anderer Philosoph des 20. Jahrhunderts, Hans Blumenberg, Autor eines berühmten Buches über die Legitimität der Neuzeit, hat die Problematik Descartes als die Frage nach der humanen Selbstbehauptung expliziert, die das Heraustreten aus der anthropozentrischen Illusion erfordere, eine Illusion, die darin besteht, zu glauben, die Welt sei um des Menschen willen eingerichtet worden und ihm grundsätzlich zugeneigt. Blumenberg zeigt, dass die Zeitlichkeit, also der Schwund des Vertrauens darauf, dass es morgen und in den nächsten Jahren ungefähr so sein wird wie heute, in der Epoche Descartes zum, wie Blumenberg schreibt, entscheidenden Handicap des menschlichen Geistes wird. Ich zitiere ihn: Das betrifft sowohl die Identität des Subjekts, dem der Augenblick seiner Gegenwart keine Zukunft verbirgt, als auch den Bestand der Welt, deren radikale Kontingenz von jedem Augenblick zum nächsten aus dem Sein in Schein, aus der Wirklichkeit in Nichtigkeit umschlagen kann. Diese Temporalisierung menschlicher und sozialer Existenz, die Erfahrung also eines Abbaus aller historischer Konstanten und der daraus resultierenden Entsicherung menschlicher Existenz, motiviert Blumenberg zufolge das kartesianische Weltmisstrauen und die daraus resultierende große Trennung. Also ich führe Blumenberg hier ein, um ihn deutlich zu machen, dass er versucht, das, was ich als Spekulation und als bloßes sozusagen Gedankenspiel bei Descartes rekonstruiert habe, dass das durchaus reagiert auf eine konkrete soziale und kulturelle Herausforderung, eine eminente Herausforderung, dass dieses Weltmisstrauen sozusagen in gewisser Weise legitim ist, eine Berechtigung hat. Das ist der Beitrag, den Blumenberg leistet, und deswegen ist unsere Epoche, die Blumenberg als Epoche Descartes versteht, eine legitime Epoche, und deswegen heißt das Buch Die Legitimität der Neuzeit. Diese moderne Ontologie, die Descartes stiftet, die allerdings niemals konkurrenzlos das philosophische Feld beherrscht hat, hat Descartes mit seiner Gegenüberstellung einer Natur als res extensa, diese Begriffe sind auch schon gefallen, also es gibt zwei Naturen, eine ausgedehnte, die res extensa, das sind alle physischen Dinge, grob gesprochen, die durch Gesetze der Physik und Mechanik bestimmt sind, und einer davon unterschiedenen Selbstbezüglichkeit oder Reflexivität des Denkens, das eben unausgedehnt ist und trotzdem aber den Namen eines Körpers hat bei Descartes, eine res ist, res extensa, res cogitans. Das ist mit moderner Ontologie im Grunde hier immer gemeint. Diese Ontologie ist Blumenberg zufolge aber, wie gerade schon gesagt, kein philosophischer Irrtum, keine bloß zur spekulative Verstiegenheit der Neuzeit, auch kein psychotisches Phänomen im Sinne Lacans, sondern legitimierbar durch ihre präventive Funktion im Hinblick auf eine übermächtige Natur, auf die der Mensch mit der technischen Mobilmachung, die für die Neuzeit eben so typisch sei, reagieren muss, wenn er ihr nicht zum Opfer fallen will. Technik ist also für den Philosophen Blumenberg Ausdruck einer verständlichen, humanen Notwehr angesichts einer Natur, die uns unsere physische Ohnmacht und die Ausgesetztheit unserer Existenz spüren lässt. Damit sind wir am Ausgangspunkt des Vorwurfs angelangt, den er, also der kartesianische Wiedergänger in Lyotards Gedankenexperiment, einmal mehr gegen die Philosophen der alten Schule mit ihrem grenzenlosen Weltvertrauen ins Feld führt. Es gibt drängende Fragen, so ist im Grunde die Figur, die hinter dieser ganzen Argumentation steckt, es gibt drängende Fragen, deren Unbeantwortbarkeit kann man sich nicht leisten. Descartes hatte recht, man kann der Welt nicht vertrauen, es verhält sich mit ihr sogar noch viel schlimmer, als er annahm, denn ihm ging es letztlich darum, die Position des Menschen angesichts einer damals noch aufgrund der technischen Schwäche der Zivilisation, könnte man sagen, noch sehr stark erfahrenen Übermacht der Natur, also den vielfältigen Schadenswirkungen, die von ihr ausgehen, zu stärken. Ja, also Descartes war sehr stark an medizinischem Fortschritt interessiert und an Maschinen, an Techniken zur Erleichterung menschlicher Arbeit. Da gibt es sehr viele Vorschläge von ihm und Argumentationen, die das versuchen zu unterstützen. Also Apparate und Maschinen versteht Descartes als ebenso viele künstliche Prothesen, die der schwache, exponierte Mensch wie eine Rüstung gewissermaßen anlegen konnte, um seine Lebenschancen, genauer seine Überlebenschancen, zu steigern. Aber was Descartes noch nicht wissen konnte, es wird dem Menschen niemals gelingen, sich auf eine Weise mit dieser feindseligen Natur zu arrangieren, die seine Reproduktion als Gattungswesen mit zwei Naturen, also eine körperliche, eine geistige, für alle Zeiten garantiert. Es kommt der Zeitpunkt, wo sich die bisherige Konstitution des Menschen als eines Lebewesens mit zwei Naturen als unvereinbar mit seiner weiteren Reproduktion erweisen wird. Die Natur, das muss ich gerade nochmal unterstreichen, weil dieser Begriff sehr schwer mit ein paar Sätzen zu fassen ist, obwohl wir ihn so ständig verwenden. Aber die Natur, es ist hier eben nicht die Natur der Gärten und Parks, an die wir vielleicht denken, der Wälder und so, die wir schützen wollen. Also nicht so diese Ökonatur, ist nicht einmal, also diejenige auch nicht der Urwälder, der Wüsten und Meere, mit denen der Mensch sich ja längst kulturtechnisch gut arrangiert hat. Das Meer ist keine wirkliche Herausforderung mehr. Kann man drauf fahren, mit Schiffen, Waren transportieren. Also das ist alles längst in einem Maße beherrschbar geworden, wie das zu Zeiten Descartes eben noch nicht der Fall war. Sondern was die Natur hier im Sinne, im Kontext des Lyotard'schen Gedankenexperiments ist, das wird im Text als ein Materiemonster beschrieben. Das ist vielleicht auch ganz gut und anschaulich, das so zu tun. Also ein Materiemonster der modernen Physik. Diese Natur duldet den Menschen und die vitalen Lebensformen insgesamt für ein paar Milliarden Jahre. Aber dann ist definitiv Schluss. Ich zitiere aus Lyotard's Text. Denn während wir so reden, wird die Sonne immer älter. Sie wird in 4,5 Milliarden Jahren explodieren. Etwa die Hälfte ihrer Zeit hat sie schon gelebt. Sie gleicht einer Mitvierzigerin bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren. Zitat Ende. Mit ihrem Ende, so reibt er sich das Fäustchen, ein Ende, das nicht einmal die Folge menschlicher Kriege sei, ökologischer Katastrophen, ist wirklich das Ende erreicht. Niemand wird übrig bleiben, um noch einmal von vorne anfangen zu können. Das von Descartes nur hypothetisch unterstellte Auseinandertreten von Körper und Denken ist in 4,5 Milliarden Jahren keine philosophische Möglichkeit mehr, sondern beschreibt eine Aufgabe, deren technische Lösung die physikalische Wirklichkeit der Menschheit, also dieses Materiemonster, abverlangen wird. Zitat, zu dem, was nach der Sonnenexplosion verbleibt, wird kein menschliches Wesen gehören, kein mit Intelligenz, Wahrnehmung und Gefühlen begabter Irdischer, der Zeugnis ablegen könnte. Denn er wird mit der Erde als seinem Horizont verbrannt sein. Die Erde wird sich in Wärme- und Materiewolken verzehren, ihre uns bekannte Ökologie, auf die alle Vorkehrungen, die die Menschen für ihr Überleben treffen, berechnet sind, liegt dann nicht mehr vor. Der Zustand, der sie ablöst, ist mit der Existenz von Organismen nicht länger vereinbar. Und damit auch nicht mehr mit dem Denken, sofern, wie hinzugefügt werden muss, dieses Denken auf unlösbare Weise mit der unter anderem neuronalen Infrastruktur, also Brain, ja, von Organismen verbunden sein sollte. Die Physik der Körper treibt unweigerlich auf einen apokalyptischen Zustand zu. Allerdings liegt dieser Zustand noch in so ferner Zukunft, dass wir uns schnell beruhigen könnten, um weiter, wie die Philosophen von Epikur bis Edmund Husserl, im warmen Schoß, wie es im Text heißt, Lyotard, im warmen Schoß des Einverständnisses Mensch-Natur zu philosophieren. Es gibt allerdings eine Alternative zu dem einfachen philosophischen Weiter-so und den religiösen Trostversprechungen, an die man natürlich auch denken könnte in dem Zusammenhang. Und diese Alternative ist zugleich seine Antwort auf die Frage, ob man ohne Körper denken kann. Die Frage ist im Grunde falsch gestellt, denn die Dramatik der Weltzeit besteht ja gerade darin, dass man ohne Körper denken können muss, wenn nicht mit dem Ende aller körperlichen Organisation des Lebens auch das Denken zu einem definitiven Ende kommen soll. Für Descartes war die Körperausschaltung, wie wir gesehen haben, noch das Ergebnis einer freien Wahl des spekulierenden Philosophen, der sich aus der Welt in die Einsamkeit zurückzog, der aber zugleich darauf vertrauen konnte, dass diese Welt, wie gesagt, außerhalb seines Rückzugsortes weiter Bestand hatte. Das katastrophische Szenario, mit dem Lyotard's Text aufwartet, macht die Körperausschaltung dagegen zu einem Imperativ der Selbsterhaltung. Wobei dieses Selbst zu bewahren ist, nur zu bewahren ist, wenn es vollständig von seiner bisherigen körperlichen Grundlage abgelöst wird. Es gilt also die Herausforderung des letzten Tages mit ihren eigenen Mitteln zu reagieren. Was heißt sich auf die Katastrophe einstellen und die Herausforderung annehmen, wie es im Text heißt? Nun, es heißt, zitiere, sich die Bedingungen des Lebens und des Denkens so vorzustellen, dass Denken im konkreten Sinn nach jener Veränderung im Zustand der Materie möglich bleibt, welche die Katastrophe ist. Das ist der Weg aller technologischen und wissenschaftlichen Forschung, meint er. Und er fügt noch einen Satz hinzu, den man als das methodische A priori aller Kulturtechnik, Forschung und Medienphilosophie verstehen darf. Zitiere, ihr wisst es ja, dass die Technik keine Erfindung der Menschen ist. Eher umgekehrt. Die Anthropologen und die Biologen sind sich einig darin, dass schon die einfachen Urorganismen, das Aufgusstierchen und die kleine Alge, wie sie vor einigen Millionen Lichtjahren in einem See existierten, technische Gebilde waren. Zitat Ende. Technik versteht er hier, wie heutige Medienwissenschaftler, als, Zitat, jedes bestehende System, das die zu seinem Überleben wichtigen Informationen identifiziert, speichert und bearbeitet, um aus Regelmäßigkeiten bestimmte Verhaltensformen, das heißt Formen des Einwirkens auf die Umwelt, abzuleiten, die zumindest das Überleben dieses Systems sichern. Die Natur des Menschen ist von einem solchen Gebilde, so heißt es in dem Text, die Natur des Menschen ist von einem solchen Gebilde nicht verschieden. Die Ausgangsfrage des Gedankenexperiments, kann man ohne Körper denken, erschien Ihnen vielleicht irgendwie körperfeindlich und unmaterialistisch, so als zielte sie darauf ab, das Denken als einen, wie man auch sagt in der Philosophie, Actus purus, also einen reinen Vorgang, von jeder körperlichen Infrastruktur abzukoppeln. Die Veranstalter dieser Ringvorlesung, einer von Ihnen, zwei von Ihnen sitzen hier, begründen, wie Sie sich erinnern werden oder nachlesen können, das zitiere ich jetzt auch mal, die Aktualität und Dringlichkeit der Medienphilosophie unter Verweis auf eine Situation, in der immer mehr Bewusstseinsleistungen von Maschinen unterstützt oder gar erbracht werden, in der das Denken selbst als Hirnprozess beschreibbar und zum sichtbaren Bild verdichtet werden kann und in der moralische Probleme beispielsweise als pharmakologische behandelt werden können. Zitat Ende. Was immer Medien auch sein mögen, die Präsenz und Penetranz dieser Gebilde und der sie ermöglichenden Operationen hängt offensichtlich von der Diagnose einer zunehmenden Extension von Vermögen. Wir können vielleicht auch sagen, von einer zunehmenden Delegation oder Übertragung solcher Vermögen auf die viel beschworenen, auch hier schon oft beschworenen Non-Humans, also auf nicht-menschliche Agenten oder Akteure ab. Aber dieser Prozess, wie sehr er sich auch in unserer Gegenwart verstärken mag, hat immer schon begonnen, da die Schwäche ihrer naturalen Konstitution, die die Anthropologen aller Couleur einvernehmlich herausstellen, also der Mensch ist schwach, mangelhaft etc., da die Schwäche unserer naturalen Konstitution, menschliche Lebewesen im Grunde, aber Lebewesen überhaupt, dazu bewegen, sich möglichst viele Verbündete bei anderen menschlichen wie nichtmenschlichen Körpern zu suchen. Das Denken ohne Körper ist nämlich gar kein körperfreies Denken. Die Koppelung zwischen Denken und Körper erweist sich als unvermeidlich, aber so das Kalkül nicht gleichermaßen die Kopplung zwischen Denken und einem bestimmten Körper, also etwa der körperlichen Ausstattung, die uns heutzutage zur Verfügung steht. Es geht also bei dem Experiment, das er skizziert, zusammengefasst darum, eine, so heißt es im Text, noch einmal Zitat, eine Hardware herzustellen, die imstande sein soll, unter nicht-irdischen Bedingungen eine Software zu unterhalten, welche ihrerseits mindestens so komplex sein soll, wie es heute das menschliche Gehirn ist. Zitat Ende. Mit der Unterscheidung von Hardware und Software, die der Informatik entstammt, werden die Problemdefinition und die Problemlösung allerdings bereits in den Horizont einer bestimmten epistemischen Konfiguration hineingestellt, einer bestimmten wissenschaftlichen Ordnung, die sich unter anderem mit dem sogenannten künstlichen Denken beschäftigt. Ein Wissensgebiet, das er offenbar für bereits hinreichend prädestiniert hält, dass er die Frage der Möglichkeiten, Probleme und Grenzen informatischer Simulation kognitiver Fähigkeiten erst gar nicht aufwirft. Sie können sich vermutlich vorstellen, auf welcher Linie sich die Einwände und Erwiderungen der Philosophin bewegen, nachdem er die Struktur der technologischen Wette entfaltet hat. Wetten, wir schaffen das, also den Sonnentod, jene äußerste Bedrohung menschlicher Lebensform, zu überleben. Sie ist klug genug, in ihrer Erwiderung nicht an der grundsätzlichen Machbarkeit des Vorhabens oder gar an seiner forschungspraktischen Existenz, die sich ja, wenn man ihm glauben will, heute schon abzeichnet, zu zweifeln. Sie zweifelt lediglich an der kartesianischen Unterstellung eines solchen Projekts, die davon ausgeht, dass sich die Synthese von bisherigem menschlichen Körper und Denken problemlos auftrennen lässt, so als schreibe sich der Körper, der das Denken, wie wir es kennen, trägt, nicht auch in die Form und die Operationsweise dieses Denkens ein. Auf den ersten Blick scheint es so, als würde sie ihm im Namen all jener warmen und weichen Werte widersprechen, die ein bequemes Denken als weiblich kategorisiert. Was wird aus der Intuition und der Macht des Analogischen, die dem Denken eigen ist? Das Denken subsumiert ja gar nicht Fälle unter Begriffe. Es kommt mit seinen begrifflichen Bestimmungen niemals an ein Ende, vermag sogar ohne alle begriffliche Absicherung, wie schon ein Philosoph wie Kant wusste, gewissermaßen ziellos zu reflektieren und daraus eine Lust zu gewinnen. Denken hat eben dies mit anderen körperbezogenen Erfahrungen gemeinsam, dass es zwar ein bestimmtes Geschehen fokussiert, aber nicht ohne die Abschattungen, die Ränder mitzusehen, die jeden Gegenstand oder Vorgang umgeben. Seine Stärke, also das Stärke des Denkens, liegt gerade darin, dass es in einem gewissen Sinne unscharf und daher unerschöpflich ist, der Anforderung einer vollständigen Beschreibung eines Sachverhalts vermag es niemals zu genügen, will es nicht genügen. Einem solchen Anspruch auf vollständige Beschreibung begegnet es vielmehr mit äußerstem Misstrauen. Wichtiger aber noch, dem Denken muss etwas gegeben werden, das es nicht selbst hervorbringt. Wir müssen von dem Tatbestand eines, wie sie formuliert, verschachtelt Seins von Denken und Leiden. Philosophisch gesprochen, bei Leiden hat man vielleicht gleich Assoziationen, die in eine etwas falsche Richtung gehen. Action passio, also philosophisch gesprochen von Spontaneität und Rezeptivität oder in aktuellerer Begrifflichkeit von Agency und Patienthood ausgehen. Die Macht des Denkens ist, wie jede andere Handlungsmacht, nicht ohne die Rückseite einer Passivität zu haben, einer wie auch immer gearteten Fläche, auf der sich etwas einschreiben kann, was allererst zu denken gibt. In den Medienwissenschaften kommt nicht zufällig der Beschäftigung mit den Aufschreibe-, Zeige-, Bühnen- und Projektionsflächen, den Blättern, den Leinwänden und Screens eine so große Bedeutung zu, weil sie die Frage der Daten, also wörtlich des Gegebenen, als Problem der Gegebenheitsweisen und der Zugangseröffnungen zu reflektieren erlauben. Dass solche szenischen Oberflächen eines bescheidenen Ausmaßes zugleich auch als Orte der Lagerung und Speicherung vergangener Einschreibungen dienen können, fügt der Dimension der Darstellungsmedien, auf die das Denken angewiesen ist, auch die Dimension früherer historischer Aktualisierungen oder Ablagerungen des Gedachten hinzu, von denen sich kein Denken vollständig ablösen kann. Die Philosophen, sagt der Philosoph Gilles Deleuze, schließen das Denken in selbstreflexive Schleifen ein, oder sie neigen dazu. Sie sind fasziniert von den Spiegelungen und Aufstufungen eines sich selbst denkenden Denkens. Was sie dabei ignorieren, sind Deleuze zufolge die Kräfte eines Außen, die Affektionen des Körpers und ihre Ausdrucksformen, die Zeichen, die zu denken zwingen. Um zu denken, braucht man einen Grund, der nicht im Denken selbst liegt. Glaubt man Deleuze, was man nicht muss, denkt man dort am intensivsten, wo man von einem Gedanken verfolgt wird, den man umsonst zu bemeistern versucht. Das Denken ruht also nicht gewissermaßen unverbunden auf einem Körper auf, wie ein Gegenstand auf einem Tisch oder einer Tabula, von dem er jederzeit entfernt werden kann. Es ist vielmehr auf höchst unterschiedliche Körper angewiesen, die ihm seine Operationskontexte und seine Operationsressourcen zur Verfügung stellen. Wir denken mitten in einer Welt, argumentiert sie, zu Recht, aus schon vollzogenen Einschreibungen. Man kann sie auch Kultur nennen. Wir denken mit und oft genug gegen diese bereits vollzogenen Einschreibungen und ihren Widerstand. Und schließlich, der menschliche Körper hat stets ein Geschlecht und der Symbolismus dieses Geschlechts, der sich, wie wir alle wissen, nicht einfach mit dem Biologischen deckt oder an ihm abgelesen werden kann, ist dafür verantwortlich, dass sich dem Körper, den wir sehen und anfassen können, immer noch ein anderer, unbewusster hinzufügt, dessen Wirkungen sich nur als Symptome auf dem ersten sichtbaren Körper abzeichnen. Eine Intelligenz ohne Körper lässt sich also, so ihr Fazit, bestimmt technologisch perfekt simulieren, aber das Denken, dass auf diese Weise die Sonnenexplosion überleben würde, hat gerade jene Merkmale eingebüßt, die seine Komplexität ausmachen. Dann komme ich zu meinem dritten Punkt. Ja. Wenn es also auch richtig bleibt, daran zu erinnern, dass die Technik keine Erfindung des Menschen ist, eher umgekehrt, stellt sich doch die Frage, ob ein Technikbegriff hinreichend problembewusst ist, der sie als ein Informationssystem versteht, dessen alleinige Funktion es ist, das Überleben zu sichern. Also hier muss man vorsichtig sein, nicht zu schnell zustimmen. Das war ja die implizite Techniktheorie, die dieses Argument im Grunde stützen sollte, dass das im Textfolio klar gemacht wird. Er und sie sind sich nämlich überraschenderweise in einem Punkt einig. Alles kommt darauf an, den Menschen das Produkt eines einigermaßen kontingenten Evolutionsprozesses als die Krone der Schöpfung auch über den Moment ihrer Zerstörung hinaus zu retten. Die Sonnenexplosion eröffnet dem Denken die einmalige Gelegenheit, sich endlich mit einem ultrastabilen Körper zu verbinden, der seiner würdig ist. Für ihn ist die Rettung des Menschen jenseits der Katastrophe an die kartesianische Bedingung einer vollständigen Separierung der Res Cogitans von ihrer bisherigen körperlichen Infrastruktur gebunden, sowie an die Aufpfropfung dieses reinen Denkvermögens auf eine Hardware, die diesen Namen endlich verdient. Sie beharrt gegen diese Vorstellung auf einer unaufhebbaren Intimität des Menschen mit seinem Körper, den der Geist gewissermaßen bewohnt und aus dem er nur ausquartiert werden kann, um den Preis seiner vollständigen Entfremdung, weshalb sie alle Hoffnungen auf die Entwicklung einer Software setzt, die die bisherige Bildungsgeschichte des menschlichen Geistes aufzunehmen und fortzusetzen vermag. Aber zu dieser phänomenologischen Nostalgie des Körpers und des Lebens, die ihn über seinen Tod hinaus durch die Konstruktion einer hinreichend komplexen Software zu bewahren versucht, besteht kein Grund, wenn man sich vor Augen führt, dass dieser Körper sich zu keiner Zeit selbst genügt hat und auf unterschiedlichste Ergänzungen und Allianzen mit anderen Körpern angewiesen ist, die es verbieten, ihn jemals, also diesen Körper, ja, den jeweils eigenen Körper, vollständig als den eigenen Körper zu betrachten. Dieser Körper ist ja bereits, wie Spinoza, Descartes großer Gegenspieler, anmerkt, ein Körper aus Körpern, ein Gefüge, also hochgradig zusammengesetzt und aus unterschiedlichen Systemen mit relativer Autonomie montiert. Und wenn ich montiert sage, dann durchaus auch in einem medizinisch-therapeutischen Sinne, so wie es für uns ja selbstverständlich ist, dass bestimmte Organe verpflanzt werden können, ausgetauscht etc. Also die Rede von der Montage ist sehr buchstäblich zu nehmen. Das setzt aber eben voraus, dass es ein Körper ist, der aus Körpern besteht mit dem, was man eben relativer Autonomie nennt. Also Substitutionsverhältnisse sind möglich. Alles das wird bei Spinoza eben philosophisch schon in Anschlag gebracht, gegen Descartes in Anschlag gebracht, sodass sich eben die Vorstellung verbietet, der Körper sei mit jener Ganzheit oder Gestalt identisch, deren Bild uns zum Beispiel ein Spiegel entgegenwirft. Der menschliche Körper, schreibt Spinoza in seinem Hauptwerk, das Ethik heißt, Zitat, braucht zu seiner Erhaltung sehr viele andere Körper, von denen er fortwährend gleichsam wiedererzeugt wird. Also das sind nicht die Körper, die ihn einmal erzeugt haben, das waren dann die Eltern in der Regel oder heute auch technisch andere Möglichkeiten, die da in Betracht kommen, sondern es geht hier jetzt um die Körper, die sozusagen ins Spiel kommen, nachdem dieser erste Akt der Zeugung schon vollzogen ist. Also für einen Philosophen wie Spinoza müssen Körper in Kategorien von Produktion und Reproduktion gedacht werden. Und die Reproduktion ist nicht nur eben dieser eine Moment der Erzeugung sozusagen physischer Körper, sondern die Reproduktion hat auch eine kulturelle Dimension. Der menschliche Geist auf der anderen Seite, so Spinoza, ist befähigt, sehr vieles zu erfassen und umso befähigter, auf je mehr Weisen sein Körper disponiert werden kann. Disponi, lateinisch, ist tatsächlich der Ausdruck, den er hier verwendet. Das ist für mein weiteres Argument wichtig. Das Denken, wie es der Materialismus Spinozas konzipiert, bedarf zu seiner Reproduktion viel mehr als bloß die Plattform seines eigenen Körpers, in dem es sich vollzieht. Es gibt Denken nur, weil dieser Körper in der Funktion, so würde ich jedenfalls jetzt mal argumentieren, eines Mediums wirkt, von dessen Disponibilität die Komplexität des Geistes bzw. der mentalen Operationen abhängt. Spinoza würde, wenn er über diesen Begriff schon verfügt hätte, Medien, hat er aber nicht, operativ, nämlich als die Macht zu affizieren und affiziert zu werden definieren. Bei Affizieren müssen sie einerseits an sowas wie Gefühle, Leidenschaften und Affekte denken und gleichzeitig auch an ein taktiles Moment. Affizieren ist immer auch eine Dimension der Berührung, die dort in Anschlag zu bringen ist. Deswegen spreche ich von Affizieren und versuche das nicht zu übersetzen in irgendeine Vokabel, die das nicht genau trifft. Die Position des Medialen besetzt bei Spinoza der Begriff des Zeichens, der gedacht wird als eine Wirkung bzw. eine Spur, die ein Körper auf einem anderen hinterlässt und die den Zustand des affizierten Körpers verändert, ohne dass diese Wirkung von einer adäquaten Einsicht in seine Ursache begleitet werden müsste. Gerade deshalb aber geben die Zeichen unendlich viel zu denken, weil sich die Ideen, die Eindrücke oder Bilder, die sie hervorrufen, der vollständigen Auflösung in Begriffe hartnäckig entziehen. Je mehr unterschiedliche Zustände dieser Körper annehmen kann, und das ist das Körperkonzept, das sozusagen Spinoza entwickelt, also ihn nicht zu definieren in Kategorien von Wesen und Eigenschaften, von Substanzen und Merkmalen, sondern ihn sozusagen experimentell zu fassen als ein Zusammenhang, der möglich ist, bestimmte Zustände anzunehmen, von denen man im Vorhinein nicht weiß, welche das sein werden. Also je mehr unterschiedliche Zustände dieser Körper annehmen kann, je stärker befähigt er das Denken, sehr vieles zu erfassen. Also die Möglichkeit, viele Zustände anzunehmen, viele unterschiedliche Zustände anzunehmen, ist eine Voraussetzung, Bedingung für ein hinreichend komplexes oder ein komplexeres Denken. Dass Spinoza die Affizierung des Körpers begrifflich auch als Disponierung fasst, deutet auf die Rolle von künstlich gesetzten Impulsen oder Anordnungen hin, die eigens dazu konstruiert sind, Zustandsänderungen des Körpers herbeizuführen. Es ist kein Zufall, dass der enthusiastische Spinoza-Leser Gilles Deleuze ein Kino privilegiert, das den Affektionen des Körpers und den daraus entstehenden Ideen breitesten Raum gibt. Ein Kino nicht der klug kalkulierten Diegese und der flotten Dialoge, sondern eines der Intervalle, der Handlungsaussetzer, der Affektbilder. Mit anderen Worten, ein Kino der großen Stagnation, der Zeit, die stillsteht, der rein optischen oder akustischen Situation, auf die man nicht mehr sozusagen kognitiv zu antworten oder zu reagieren weiß. Das Vermögen, affiziert zu werden, stellt den äußersten Gegensatz zu jener Vorstellung des Körpers dar, die in der Metapher der Hardware ihren Niederschlag findet. Was mittelalterliche Juristen nur dem Souverän attestierten, nämlich über einen unsterblichen Zweitkörper zu verfügen, der ohne körperliche Gebrechen und Schwachsinn, wie es in den Texten heißt, ist, wird von den Hardware-Ingenieuren in der Zeit, die uns bis zum Doomsday bleibt, technologisch implementiert. Jacques Lacan hat die Vorstellung vom Körper als einer Ganzheit oder totalen Form, die die Defekte der Körper, mit denen wir uns bis auf Weiteres zufrieden geben müssen, überwunden hat, in ihrer imaginären Leistung, das ist eine Konstitutionsleistung und auch eine Verkennungsleistung, ausführlich kommentiert. Das werden viele kennen. Trotzdem werde ich kurz dazu noch etwas sagen. Daran ist zu erinnern, weil die Antwort auf die Frage, ob man ohne Körper denken kann, entscheidend davon abhängt, ob der Körper die Rolle eines Mediums, wie bei Spinoza, der den Begriff nicht hat, aber ich glaube eine Problemstellung mit heutigen Medienwissenschaftlern teilt, also ob der Körper die Rolle eines Mediums oder die einer Form bzw. Gestalt übernehmen soll. Lyotards Gedankenexperiment entpuppt sich als eine auf die Spitze getriebene Variante der Logik des Spiegelstadiums, denn der Körper ist hier von vornherein in einer charakteristischen Spaltung gedacht. Der Körper, ohne den wir am Ende der Zeiten zu denken gezwungen sein werden, ist der zerbrechliche, wenig widerstandsfähige und sterbliche Körper, die menschliche Physis, über die sich bekanntlich bereits das Kleinkind unzufrieden zeigt, wenn es im Spiegelbild die totale Form eines Körpers begrüßt mit viel Zustimmung und Jubel, Kraft dieses Bildes, das es im Spiegel sieht, beziehungsweise in den Effekten, die auf anderen Oberflächen davon produziert sind, Kraft der es in einer Fata Morgana, wie Lacan schreibt, die Reifung seiner Macht vorwegnimmt. Das ist der Ausdruck Machtfeld, ist hier kein Zufall. Es geht bei dieser ganzen Frage des Spiegelstadiums sicherlich um eine Bildtheorie auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch um eine Theorie der Macht und der Ermächtigung des faktisch noch ohnmächtigen Infants, wie Lacan sagt, also des Kleinkindes. Die ultimative Reifung der menschlichen Macht wäre aber in dem historischen Augenblick eingetreten, wo sie sich aufgrund ihrer Konstitution sogar der äußersten Destruktionskraft der Natur gewachsen zeigen würde. Dadurch Vereinheitlichung des Körpers, die Identifikation mit seinem Spiegelbild suggeriert, niemals vollständig sein wird, ist, so Lacan weiter, die aggressive Spannung ein integraler Bestandteil jeder Art imaginären Funktionierens beim Menschen. Das Subjekt, soll das heißen, vermag es jedenfalls bislang beim besten Willen nicht, sich so vollständig mit seinem Spiegelbild zu identifizieren, dass es nicht immer wieder von der Erfahrung einer Zwietracht heimgesucht würde, also einer Diskrepanz zwischen diesem Idealbild und dem faktischen Zustand, in dem man sich ja nun mal alltäglich so befindet im Hinblick auf seinen Wunschkörper. Je vollständiger sich das Subjekt diesem imaginären Körperbild verschreibt, je wahnhafter geraten diese Anstrengungen, die schließlich die ganze mentale Entwicklung des Subjekts, so Lacan, bestimmen werden. Und ein bisschen sozusagen ist dieser Aufsatz, dieser Vortrag Lyotards ein Beleg also für die Fähigkeit dieser Struktur sozusagen eine ganze mentale Entwicklung zu bestimmen. Lacan nennt das orthopädische Komplement, also Ergänzung, nennt das orthopädische Komplement den imaginären und zugleich technischen Ersatz der angeborenen Insuffizienz auch einen Panzer. In dem Text, also das Wort, das fällt. Und genau um diese Qualität einer panzerartigen Selbstbefestigung am Ende der Tage geht es ja im Gedankenexperiment, nur dass Lyotard die Metapher des Panzers durch die zeitgemäßere der Hardware ersetzt. Damit komme ich zum letzten und abschließenden Punkt. Wenn man also Lacans Ratschlag beherzigt und sich nicht vollständig von der latent paranoischen Logik des Imaginären in Beschlag nehmen lässt, wenn man die Utopie einer totalen Form des Körpers, die jede Erfahrung der organischen Unzulänglichkeit getilgt hat, verwirft, dann muss man auch die Rolle der Technik innerhalb des kartesianischen Dispositivs in Frage stellen, was ich jetzt noch tun möchte, die wie in allen geläufigen Anthropologien darin besteht, die Technik, die Mangelhaftigkeit, die organische Mangelhaftigkeit des Menschen zu kompensieren. Der Mensch ist irgendwie in diesen Anthropologien immer, in diesen spekulativen und philosophischen Anthropologien immer konstitutiv schlecht ausgestattet. Ihm ist wenig mitgegeben und deswegen muss dort etwas ergänzt werden. Das kartesianische Gedankenexperiment einer technischen Fortsetzung des Lebens nach dem Tode, so sehr es auch auf die technische Entwicklung vertraut, ist in Wahrheit von einem tiefen technischen Misstrauen beseelt, weil es die Technik an eine ultimative Finalität, an eine starre und eindeutige Zweckmäßigkeit oder Zwecksetzung bindet, die den technischen Objekten eine eigenständige Dynamik verweigert. Im Verhältnis von Maschinen und Organismen soll es in den kommenden 4 Milliarden Jahren keine überraschenden Wendungen geben, denn die Maschinen werden immer nur die Funktion erfüllen, die ihnen Wissenschaftler und Ingenieure jeweils zuweisen. Es kann für den Kartesianismus kein Ereignis geben, dass das in die res cogitans eingeschlossene Denken in Mitleidenschaft zieht. Denn die radikale Innerlichkeit und Selbstbezüglichkeit dieser Sache bewahrt sie davor, denaturiert zu werden oder sich zu vermischen mit anderen Körpern. Es war wieder Spinoza, der die kartesianische Auffassung von der Überlegenheit des Geistes über den Körper mit dem Hinweis begegnete, dass niemand bis jetzt wisse, beziehungsweise niemand bis jetzt den Bau des Körpers so genau kennengelernt habe, Zitat, dass er alle seine Funktionen erklären könnte und dass der Körper nach den bloßen Gesetzen seiner eigenen Natur vieles vermag, worüber sich sein eigener Geist wundert. Es weiß ferner niemand anzugeben, immer noch Spinoza, auf welche Weise und mit welchen Mitteln der Geist den Körper bewegt. Noch auch, wie viele Grade der Bewegung er dem Körper mitteilen kann und wie groß die Schnelligkeit ist, mit welcher er ihn zu bewegen vermag. Das heißt, zusammengefasst, Spinoza kritisiert sehr fundamental die aufgrund dieser Dualität von Körper und Geist, der beiden Substanzen entstandenen Frage, wie denn die Interaktion oder die Wechselwirkung oder die Kausalität herzustellen ist, und legt den Finger in die Wunde, dass dort immer von so Begriffen wie Herrschaft und Macht die Rede ist, des Geistes über den Körper, dass dieser Instrumentalismus aber vollkommen naiv ist, weil er eben sozusagen nur sprachlich eine Art der Einflussnahme suggeriert, die aber sozusagen operativ überhaupt nicht gegeben ist. Und Spinozas sozusagen Tipp für die Philosophen ist, sich sozusagen genauer mit der Logik des Körpers und seinen Prozessen zu beschäftigen, bevor man eine imaginäre Einwirkung des Geistes auf den Körper unterstellt. Also, für Descartes dagegen steht die Herrschaft des Geistes über den Körper außer Frage. Zunächst die Herrschaft über den eigenen Körper und dann auch über die vielen technischen Objekte, die er hervorbringt und deren Funktion allein darin bestehen soll, die ihnen zugewiesenen Zwecke möglichst gut zu erfüllen. Allerdings kommen Descartes gelegentlich Zweifel an seiner Bestimmung des Verhältnisses von Theorie und Technik, die der Technik stets die Position der Zweitrangigkeit im Verhältnis zur Theorie zuweist. So sieht er sich etwa genötigt zuzugeben, dass ohne die Erfindung des Fernrohrs viele gute Denker noch so lange hätten denken können. Sie hätten nicht mehrere wichtige Dinge in der Wissenschaft der Optik entdeckt, die durch keine bloß theoretische Arbeit ans Tageslicht gefördert worden wäre. Das ist ein spinozistisches Argument, sozusagen, das Descartes macht, aber eben nur so gezwungenermaßen. Ja, also weil eben die Existenz von technischen Objekten nicht vollständig determiniert und ableitbar ist aus einer vorherigen Theorie, weil Techniker und Ingenieure nicht warten, bis die Theoretiker sagen, okay, fangt jetzt an, weil sie sozusagen einer bestimmten Eigendynamik auch der technischen Entwicklung und Erfindung sich überantworten, sieht sich Descartes vor dem Problem, dass das beanspruchte Primat des Denkens und der Ableitung aller Wirkungen aus Ursachen, die man zuvor erkannt hat, eben faktisch nicht funktioniert. Das Fernrohr ist eben nicht nur ein technisches Ding, es ist nicht nur ein materialisiertes Theorem, sondern ein Ereignis, eine Maschine, die das Denken affiziert, die ihm eine andere Richtung aufzwingt und die der physikalischen bzw. optischen Theoriebildung ein neues Feld eröffnet. Das, wie gesagt, ohne dieses Element, diesen Körper eben, diesen technischen Körper, nicht eröffnet worden wäre, durch noch so viel Nachdenken nicht. Das Fernrohr ist einer jener Körper, die Spinoza im Auge hatte, wenn er davon spricht, dass der menschliche Geist umso befähigter ist, sehr vieles zu erfassen, auf je mehr Weisen sein Körper disponiert bzw. affiziert werden kann. Damit können die Körper jedoch nicht länger als potenzielle Quellen der Störung und Täuschung disqualifiziert werden, die es auszuschalten gilt, um zu epistemischen Letztgewissheiten, also diesen Gewissheiten, für die Descartes steht und die ihm so wichtig sind, zu gelangen. Die Körper produzieren Wirkungen. Dieser Satz, so einfach er ist, ist von eminenter, glaube ich, Konsequenz für viele Fragen. Die Körper produzieren Wirkungen nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten und in Abhängigkeit von den Körpern, in deren Einwirkungsbereich sie sich jeweils befinden. Die Unterscheidung zwischen natürlichen und künstlichen Körpern, darunter auch sozialen Körpern, spielt unter dem Gesichtspunkt der Effekte, der hier allein maßgeblich ist, keine Rolle. Um den Eigensinn des Körpers diesseits der Unterscheidung von Natürlichkeit und Künstlichkeit zu denken, haben Gilles Deleuze und Félix Guattari die antike Verwendung des Begriffs Maschine erneuert, den der kartesianische Natur-Kultur-Dualismus verdrängt hatte. Für uns ist es heute nicht ganz leicht, aus einer Vorstellung von Maschine auszusteigen, die sie als eine etwa zu industriellen Produktionszwecken gebaute technische Apparatur begreift. Autoren aber, wie der römische Philosoph Lukrez, sprachen von einer Machina Mundi, also einer Weltmaschine. Man fragt sich, ja, mein Gott, was ist eine Weltmaschine? Ist es die Uhr vielleicht, die dann später in der Neuzeit so eine Rolle spielt, als ein Bild, eine Metapher, um den Zusammenhang der Welt oder des Kosmos zu denken? Das ist es nicht bei ihm. Es ist weder eine göttliche Schöpfung, diese Machina Mundi, noch ist sie ein Kosmos antiker Art, sondern sie ist ein komplexes, zweckgerichtetes, aber das ist entscheidend in seiner Zweckmäßigkeit, nicht ohne weiteres durchsichtiges Gebilde. Auch so etwas wie ein listiges Manöver, ein betrügerischer Trick, eine verblüffende Wirkung. Der Ausdruck Machina im engeren Sinne zunächst für Lastentransport oder Belagerung hat ein gutes Stück seiner Geschichte im Theatermilieu zurückgelegt, wo der Effekt auf den Zuschauer zentral ist. Also denken Sie an den berühmten Deus Ex Machina, die Figur, die auf der Bühne auftritt und eine entscheidende Entwicklung bringt, obwohl sie eigentlich mit der ganzen Handlungskonstruktion nichts zu tun hat. Ja? Also Ex Machina ist hier eben aus dem Bühnenkontext heraus entstandene Größe. Also Machina, Bühnengeschehen und Theaterkontext. An solche Zusammenhänge muss man bei diesem Maschinenbegriff denken und nicht gleich an Industrieproduktionskontexte. Was die Maschine vom Werkzeug unterscheidet, ist die Unmöglichkeit, sie im Rahmen eines strikten Instrumentalismus zu denken, die sie in ein vollständig theoretisch beschreibbares und beherrschbares Objekt verwandeln würde. Die Maschine, so verstanden, bezeichnet ein technisches Objekt, das über höhere Freiheitsgrade verfügt als das Werkzeug, dem der Zweck sozusagen sichtbar eingeschrieben ist. Die technische Komplexität, Heterogenität und Offenheit der Maschinen im Hinblick auf ihre Erweiterung bzw. die Integration neuer Elemente sowie auf ihre Schnittstellen, ganz wichtiger Punkt bei den Maschinen, macht ihre Kontingenz aus. Also ihre Fähigkeit, anders oder überraschend zu agieren bzw. für neue Verwendungen bereitzustehen, an die ihre Erfinder nicht gedacht hatten. Maschinen in diesem Sinne sind nicht trivial, sondern verfügen über das Potenzial, mit anderen Entitäten, also Lebewesen, Menschen, emergente Ordnungen zu bilden, also Zusammenhänge, die ohne ihr Mitwirken so nicht möglich wären. Das Leben der Maschinen, von dem man also, ich glaube, fast gezwungen ist zu sprechen, und darüber wird bestimmt Diskussionen auch gleich gehen, ist das eine Metapher oder ist es eine theoretisch oder philosophisch begründbare und belastbare Redeweise, vom Leben der Maschinen zu sprechen. Das Leben der Maschinen, ich würde es mal so abschließend sagen, ist nicht weniger voraussetzungsvoll wie das anderer Lebewesen. Ein enormer Aufwand muss betrieben werden, um ihre Existenzfähigkeit und ihr Überleben zu sichern. Pläne müssen gezeichnet, Erkenntnisse mobilisiert, Kapital, also Geld aufgebracht und schließlich Kontexte oder eben Schnittstellen, komplexe und weit verzweigte Infrastrukturen zur Verfügung gestellt werden, in die das maschinale Objekt eingefügt werden muss, um seinen Betrieb aufnehmen und sein Leben fristen zu können. Was die Maschine von einem bloßen Mechanismus unterscheidet, ist eben jene Eigenschaft, die sie mit den Organismen teilt. Sie verfügt immer weniger über Finalität, dafür aber umso mehr über Potentialität oder Handlungsspielraum. Felix Guattari plädiert dafür, das Verhältnis zwischen Technik und Maschine anders zu fassen, die Maschine nicht länger für einen zweitrangigen Bestandteil einer allgemeineren Frage, jener der Technik, der Techniken zu halten, sondern eine Umkehrung der Sichtweise zu probieren, in der das Problem der Technik zur Teilmenge einer viel umfassenderen, maschinischen, wie er auch sagt, Problematik wird, die neben technologischen immer auch soziale und individuelle bzw. subjektive oder personale Komponenten enthält. Damit möchte ich ein letztes Mal auf die in Lyotards Text von ihm aufgeworfene Frage danach, ob man ohne Körper denken kann, zurückkommen. Die Pointe des Gedankenexperiments besteht darin, dass sie von einem zukünftigen Ereignis spricht, das die Wahrheit des Naturalismus beweisen soll, der eben darin besteht, dass die Natur von aller Kultur dadurch unterschieden ist, dass man mit ihr nicht reden und verhandeln kann, dass sie sich nicht einbinden lässt und sich am Ende als unbezähmbar und unbarmherzig erweisen wird. Und dass dem Legitimationsverlust dieses Naturalismus, der sich seit längerer Zeit vollzieht, nur durch die Aufrichtung eines zukünftigen Ereignisses, äußerster Bedrohung, einer Art finalem Naturzustand begegnet werden kann, der die Entwicklung unserer Zivilisation bereits heute auszurichten begonnen habe. Am Ende der Tage wird die Natur, so das Kalkül, ihr wahres Antlitz zeigen, soll sich die Wahrheit eines Naturbegriffs erweisen, dem man bis jetzt immer nur wieder besseres Wissen und halbherzig den vielfältigen Austausch- und Allianzbeziehungen entgegengesetzt hat, durch die Menschen sich in ein erträgliches Verhältnis, halbwegs erträgliches Verhältnis, zu den vielfältigen Akteuren und Körpern in ihrer Umwelt setzen. Die Rettung unter diesen apokalyptischen Bedingungen kann sich dann auch konsequenterweise auf nichts anderes als jenes residuale und solipsistische Denken beziehen, das Descartes gewann, indem er es von aller Beziehung zu Körpern, vor allem aber zu jenem Körper, mit dem es zunächst verbunden ist, trennte. Der technische Körper, den Lyotard mit dem Begriff Hardware bezeichnet, wäre dann in der Tat jene nicht reduzierbare, imaginäre Materialität, die nichts weiter bereitstellt als einen Aufbewahrungsort oder Behälter für ein Denken, das fortan nicht länger mit anderen Körpern interagiert, nicht länger von ihnen affiziert oder disponiert wird und damit wahrhaft in sich selbst eingehen kann. Damit bin ich am Ende. Ich danke Ihnen.